Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Heute bei mir im Studio Sandra Gott Karlbauer. Herzlich willkommen.
Buongiorno und freue mich sehr, hier zu sein.
Wir haben es schon ein bisschen lustig. Einerseits, weil der Name natürlich besonders was hergibt. Gott zu heißen ist eigentlich ein Auftrag. Und dabei kommt sie aus der Mobilitätsbranche. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen? Ob wir die Hürde geschafft haben und ganz kurz Backstage.
Ja, sehr, sehr gerne. Die Hürde haben wir geschafft, um damit einmal zu beginnen. Ich bin 51 und werde heuer 52, bin fast ein Christkind, nämlich zur Weihnachtszeit habe ich Geburtstag, das passt zum Gott. Es wird immer skurriler, ja. Na, und das heißt, ich darf da sitzen. Danke eben, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Ja, zu mir, ich würde mich vielleicht so charakterisieren, die kommen in einem Buch vor von der Doris Schmiedauer über Land der Töchter Zukunftsreich und dort wurde beschrieben als Pippi Langstrumpf.
Nein, da muss ich jetzt sofort unterbrechen, weil die Pippi Langstrumpf ist so ein Bild, das diesen Podcast mehrfach schon durchzogen hat. Also das freut mich ja besonders. Was ist die Pippi Langstrumpf für Sie?
Ich habe darüber nachgedacht, als ich so charakterisiert worden bin und es passt eigentlich. Also Pippi Langstrumpf in aus meiner Sicht mehrfacher Sichtweise. Das eine ist, dass ich sicher sehr mutig und neugierig bin und ich hinterfrage Dinge sehr gerne und ich habe keinerlei Angst vor Veränderung. Also das ist, glaube ich, der erste Aspekt, der mich als Pippi Langstrumpf, wenn ich das so sagen darf, bezeichnet. Der zweite Teil ist, dass ich sehr, sehr gern Verantwortung übernehme, dabei aber den Menschen nie aus den Augen verliere. Also ich bin sicher ein Mensch mit sehr hoher sozialer Verantwortung. Mhm. Der dritte Bereich ist, dass ich sehr selbstbewusst bin, äußert sich darin, dass ich sehr direkt meine Meinung auch sagen kann und da keine Angst davor habe. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, die Schöne an mir selbst finde, ist die Lebensfreude. Ich freue mich einfach auch über kleine Dinge und das ist etwas, was mich sicher auszeichnet.
Das ist ja schon sehr spannend, weil auf der einen Seite die Menschen und auf der anderen Seite das Thema Verantwortung, beides haben Sie auf Ihrem bisherigen beruflichen Lebensweg intensiv gelebt und eingebracht. Auf der einen Seite bei Siemens, wo Sie ja in einer weltweit aktiven CEO-Funktion tätig waren, ÖBB, hier auch diesen Part Technical Services mit tausenden Mitarbeitern als CEO geleitet haben. Also das ist ja schon eine große Nummer. Gehört habe ich aber vorher, es hat mit einem U-Boot begonnen. Das finde ich ja sehr spannend. Wie kommt eine unter 30-Jährige damals zu einer Situation, sich mit einem U-Boot-Projekt beschäftigen zu können?
Ja, also die Geschichte dazu, wenn ich da kurz ausholen darf. Ich habe Wirtschaft studiert, Psychologie kurz, Kriminalpsychologie, wollte damals Kriminalpsychologin werden, habe dann aber ganz auf Wirtschaft umgesattelt und bin nach dem Studium ohne Spanisch zu sprechen und ohne Geld nach Barcelona gegangen. Habe dann aber dort gemerkt, da verdient man so wenig, dass ich meinen Vater dann doch um Geld fragen hätte müssen. Das wollte ich auf keinen Fall. Und damals hat man mir gesagt, möchtest nicht in die Beratung gehen. Und das war etwas, was ich nie wollte, weil ich das immer so lächerlich gefunden habe auf der Wirtschaftsuni, wenn jeder gesagt hat, ich will Manager werden, also so wie ich will Feuerwehrmann oder Frau werden. Fand ich ein bisschen eigenartig. Bin dann aber in die Beratung gegangen nach Deutschland und war dort in der Restrukturierung tätig. Und das heißt, Unternehmen, die in der Krise sind, einfach neu aufzustellen. Und habe dort als Projektleiterin, das war, weiß ich nicht, 27, 28 muss ich gewesen sein, den Auftrag gekriegt, eine U-Boot-Werft zu sanieren. Das war in Deutschland. Das war für viele dort ein komplettes Novum, weil eine Frau auf einer Schiffswerft haben die Kolleginnen oder die Kollegen in dem Fall nur gekannt aus der Küche, jetzt einmal etwas überspitzt formuliert. Und dass ich da als Projektleiterin daherkomme, war eigenartig. Und ja, es gab damals ein Projekt, das diese Werft hatte, das sie fast in den Ruin gebracht hat, einfach wegen einem Vertragsfehler. Und das musste ich lösen damals, mit einem Team natürlich. Mhm. Und dieses Projekt hat mich extrem geprägt, weil ich das erste Mal gesehen habe, wenn man etwas physisch erzeugt, mit dem sich die Mitarbeiter wirklich komplett identifizieren, und das sind so Seebären dort, die dort arbeiten teilweise, die ihre Schiffe immer verfolgen. Und das fand ich irrsinnig toll. Ja, also diese Leidenschaft für das Produkt als solches. Mhm. Bei mir ist die Leidenschaft zu diesem komplexen Anlagengeschäft entstanden, weil wenn man irgendwo in der ganzen Prozesskette einen Fehler macht, ist das extrem gefährlich in dem Anlagenbau. Das war meine Leidenschaft dort und es war einfach lustig als Frau auch auf der Werft. Weil als ich in das U-Boot das erste Mal, eben die bauen nicht atomare U-Boote, gegangen bin und dann gefragt habe, warum gibt es dort eigentlich Duschen drin? Wie lange kann das unten bleiben? Haben die alle gleich gesagt, Achtung, Achtung, Militärgeheimnis. Und ja, also das war eine lustige Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Und das war sicher einer der einschneidenden Punkte in meinem Leben für die weitere berufliche Karriere.
Also vom U-Boot dann zu den Zügen, zur Instandhaltung und Weiterentwicklung der Züge bei den ÖBB. Was ich mir jetzt noch überlege, wie geht man da als junges Mädchen, ich meine mit, weiß ich nicht, unter 30 sage ich noch junges Mädchen, ja, junge Frau, damit um? Also da stehe ich vor 10 Seebären und bin aber die Chefin, die jetzt sagt, womöglich, wo es lang geht. Wie geht es?
Naja, ich glaube, es ist mir nicht schwer gefallen, ganz einfach aus einem Grund, wie groß worden bin. Ich bin ab meinem 10. Lebensjahr nur bei meinem Vater aufgewachsen. Also von 10 bis 16 war nur ich und er. Und das war sehr ungewöhnlich damals in Kärnten. Mhm. Und musste sehr früh Verantwortung damit übernehmen, weil er voll berufstätig war. Und er hat mir aber etwas mitgegeben, und das ist ein unglaubliches Selbstbewusstsein im Sinne von, wenn ich etwas will, kann ich es auch schaffen. Mhm. Das ist wahrscheinlich, wenn man es ganz klassisch sieht, die klassische Mädchen- und Jungserziehung, war das wahrscheinlich, wenn man in Stereotypen denkt, eher die klassische Jungserziehung. Mhm. Und das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Ich habe dann auch im Studium eigentlich nur in Männerumfeldern gelernt. Also ich habe auf der Wirtschaftsuniversität, da fand ich die Leute nicht so spannend wie auf der Technik. Deswegen habe ich immer auf der Technik gelernt, da sind auch nur Jungs, nämlich mit theoretischen Physikern und Maschinenbauern und so weiter eigentlich die ganze Zeit zusammen. Und in der Beratung, in der Restrukturierung waren einfach auch nur Männer. Ich hatte aber nie die Angst, mich dort durchzusetzen, sondern es war für mich eher aufgrund dieser Geschichte normal.
Mhm. Und dieses Interesse für technische Abläufe oder damals schon die technischen Studenten, wo kam das her? Weil eigentlich hätten Sie auch Technik studieren können.
Ja, hätte ich auch können. Da war das Interesse aber dann zu dem Zeitpunkt doch zu wenig ausgeprägt, muss ich sagen. Das, was ich bei Technikern mag, ist die Denkstruktur. Insbesondere bei Physikern, lustigerweise. Beim Physiker, wenn man mit dem diskutiert und wenn man sich das Gespräch wie am Baum vorstellt, zweigen die Personen zwar ab in Zweige, kommen aber immer wieder zu dem Baumstamm zurück. Das heißt, die verlieren sich nicht so leicht im Gespräch und sind sehr rational. Ja, weil bei Zahlen gibt es wenig Grauzonen. Mhm. Und diese Denkweise und diese meistens ruhige und sehr strukturierte Herangehensweise, die hat mich immer fasziniert. Also es ist eher der Denkprozess, der mich dabei so interessiert.
Würden Sie sagen, dass Sie eine ähnliche Art hatten, Ihr Team zu führen, ruhig und strukturiert? Oder war das eher sehr lebendig?
Ja, na, ich glaube, in der Führung würde ich mich eher beschreiben als jemand, der sehr mitreißen kann. Mhm. Ich kann Menschen sehr gut auf eine Reise mitnehmen, gerade wenn es um Transformationen vom Unternehmen geht, das aus der Strategie vorzugeben, den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen wirklich zu erklären, warum wir das tun. Mhm. Ich glaube, da liegt eine sehr große Stärke drin von mir, und Leute zu fördern. Mhm. Ich bin gerade in einem Coaching bei der Michaela Buttazzone.
Yay, yay. Man möge sich das Interview anhören, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Micky Buttazzone. Sehr fein, ja.
Und das ist sehr gut, muss ich sagen. Und da hat sie mich aufgefordert, Leute, zwei Fragen zu mir zu beantworten. Wo würden Sie mich sehen in der Zukunft, in welcher Position und warum? Mhm. So, und dieses Warum, ja, man kann leicht irgendwas sagen, aber das Warum und sich darüber Gedanken zu machen, das ist spannend. Und das, was ich da von vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört habe als Feedback, ist, dass ich es schaffe, aus Leuten das Beste rauszuholen, denen Selbstvertrauen zu geben und sie zu fordern, aber auch zu fördern. Mhm. Und das macht mir auch irrsinnig Spaß. Und ich glaube aber generell, in der Mitarbeiterführung ist ein Punkt am allerwichtigsten, sonst sollte man es vielleicht auch nicht tun, ist, dass man Menschen mag.
Mhm. Ja, Logo.
Und das spüren Menschen auch.
Jetzt frage ich mich Richtung ÖBB zurückdenkend. Mhm. Die wussten ja noch nicht alles über Sie und haben doch eine Nicht-Technikerin an eine sehr technische Position gesetzt. Was meinen Sie, hat dazu geführt?
Bevor ich zur ÖBB gekommen bin, war ich bei Siemens und da bin ich in der Branche relativ bekannt gewesen. Dann schon bei Siemens habe ich zuletzt jahrelang die Zugsparte weltweit verantwortet. Das heißt, simpel gesprochen, Züge gebaut, also entwickelt, gebaut und verkauft weltweit. Und zwar für den städtischen Verkehr, Straßenbahnen, U-Bahnen, aber auch Reisezugwagen, Elektrobusse und sowas. Das heißt, da hatte ich mir, wenn man so will, die Street-Credibility in der Technik schon relativ gut erarbeitet gehabt.
Also ich bin überzeugt, das U-Boot war der Start.
Ja, ist so.
Und das Siemens war wahrscheinlich tief beeindruckt von dem U-Boot-Projekt und so ist es weitergegangen. Toll, interessant, ja. Naja, wie wird die Reise weitergehen? Weil jetzt gibt es ja eine Haltestation und dann eine Neuorientierung. Das, was mich und ich gehe davon aus, auch die Hörer, Hörerinnen interessiert, wenn man in dieser Situation ist, wenn man halt schon so viel gemacht hat, okay, es gibt Support, Coach, Neupositionierung von sich selbst ein bisschen oder Wahrnehmung. Was machen Sie noch? Also im Sinne dessen, wo können Sie hingehen?
Als ich die Position als Geschäftsführerin zurückgelegt habe, wollte ich unbedingt mir die Zeit nehmen, mir genau das zu überlegen. Ich denke, es ist wichtig, einmal innezuhalten, weil auf meinem weiteren beruflichen Weg, der hoffentlich noch lange ist, ja, nicht in einen Tunnel zu stecken, ja, mit Scheuklappen und zu sagen, das ist es. Mhm. Und da ist ein Satz, der mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat, von einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der leider voriges Jahr verstorben ist. Der hat zu mir mal gesagt, Sandra, pass auf, manche denken wirklich, dass das Hamsterrad der Karriereleiter ist.
Ja.
Und das fand ich sehr gut, diesen Satz. Und habe mir gedacht, okay, ich möchte mal einfach zur Seite treten, das ist das Hamsterrad empfunden, habe ich überhaupt nicht, zur Seite treten und einfach mal zu reflektieren. Mhm. Habe einerseits Sachen gemacht, aber ich habe, okay, da gönne ich mir die Zeit nachzudenken, zum Beispiel beim Wandern. Ich habe, kann ich auch dringend empfehlen, eine sehr lange Wanderung unternommen in Portugal am Fischerweg, geht entlang des Meeres. Ich liebe das Meer oder generell das Wasser. Und bei diesem vor sich hingehen stundenlang kann man sehr gut nachdenken. Gleichzeitig habe ich auch Coaching gemacht, habe auch Dinge gemacht, die sonst, wo ich keine Zeit gehabt hätte oder sie einfach nicht gemacht hätte, wie zum Beispiel Schrebergartenhaus gemeinsam mit meinem Lebenspartner zu renovieren, ja, also richtig handwerklich zu arbeiten. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen über ihre Gedanken zum Leben, was sie so machen und so. Und irgendwann, und auch mit dem Coaching, hat sich für mich schon ein Bild rauskristallisiert, wo ich sagen würde, das macht mich glücklich, beruflich. Und ja, dieses Bild habe ich jetzt auch für mich, weiß es jetzt und möchte auch in die Richtung gehen, in beruflicher Sicht, aber Sie fragen ja auch immer nach der Berufung.
Genau.
So, und die Berufung würde ich gar nicht so sehr eingrenzen nur auf das Berufliche, sondern auch auf das Private, weil in Summe ist man als Mensch ein Gesamtpaket.
Ja.
Ja. Mhm. Und da habe ich jetzt eigentlich die Bilder sehr gut benannt, können auch gern darüber erzählen.
Das wird dann sehr, sehr spannend. Ja. Also vielleicht noch, um auf der beruflichen Ebene zu sein, sind es dann so Gedanken wie, okay, ich weiß, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe. Ich übernehme gerne Verantwortung. Mhm. Ich kann Teams leiten. Also geht es in die Richtung oder ist es ganz anders?
Ich habe versucht, in mich wirklich reinzuhören, wo ich meine inneren Treiber habe. Und witzigerweise haben die sich, seit ich Ende 20 bin, nicht wirklich verändert. Ich habe seinerzeit irgendwann einmal so einen Persönlichkeitstest gemacht. Ja. Und da kam raus, in den verschiedenen Kategorien, zwei riesengroße Treiber bei mir. Und diese zwei riesengroßen Treiber, die kaum in dieser Matrix mehr Platz hatten, waren Macht und Komplexität. Als ich das damals gesehen habe, was mache ich jetzt mit den zwei Sachen? Habe dann aber mit der Zeit begriffen, was es eigentlich wirklich ist. Und zwar beginn vielleicht mit der Komplexität. Das heißt, mir macht es unglaublichen Spaß, Unternehmen zu verändern, ja, also wirklich zu verändern, neu aufzustellen, zukunftssicher aufzustellen. Und das kombiniert mit sehr komplexen Geschäftsmodellen. Mhm. Weil ich eine, denke ich schon, relativ stark ausgeprägte Fähigkeit habe zur Analytik, zur Strategie und zur Transformation. Mhm. Das macht mir einfach Spaß. Zum Beispiel das Gegenteil davon wäre, wenn ich eingesetzt wäre, irgendwo, wo ich einfach nur den Status quo verwalten müsste. Mhm. Also das ist für mich eine innerliche Qual, vielleicht schon eine körperliche Qual, sowas. Ja. Könnte ich nicht. Das heißt, irgendwo, wo ich wirklich verändern kann, komplexe Unternehmen, idealerweise international, was ich bei Siemens insbesondere gemacht habe, weil mich Außenpolitik zum Beispiel sehr interessiert, was bei Regierungsgeschäften nicht unrelevant ist. Und der zweite Treiber, die Macht, weil das ist so negativ konnotiert, das Wort, Macht im Sinne von wirklich verändern, ja, und vor allem gestalten zu können.
Ja, es braucht einen großen Hebel.
Genau.
Ich sehe das absolut genauso. Aber ja, es ist halt Macht oft verstanden negativ. Nur, weil wenige viel Macht haben, verstehen viele unter der Macht was Negatives. Ja? Ja. Was ich sehr schade finde, weil auch als ehemalige Politikerin habe ich mal gedacht, du brauchst diesen Spielraum, um Dinge im großen Stil verändern zu können.
Genau. Ja?
Verstehe ich.
Und ja, da kommt eben auch die doch starke soziale Verantwortung mit rein. Ich finde es total wichtig, im Management den Job so zu leben, dass es nicht um einen selbst geht, sondern eben Unternehmen zukunftssicher aufzustellen, dass die Menschen dort auch weiterhin einen Job haben können, idealerweise es zu expandieren. Mhm. Und das macht mich glücklich und macht mich auch glücklich, wenn es insbesondere um Menschen geht, die nicht die gleichen Chancen hatten im Leben wie ich.
Okay. Jetzt frage ich mich nur, wo ist hier die Pippi? Ja. Ja. Darf die da auch ein bisschen mitmischen im Sinne von, ich mache mit die Welt, wie sie mir gefällt?
Ja, schon, weil ich glaube, der erste Schritt war wirklich selbstbestimmt und ohne Angst, sich eine Auszeit zu nehmen. Mhm. Viele Menschen haben Angst davor, innezuhalten. Und das ist ja gar nicht so uninteressant, wenn man einfach mal raustritt und sich dann fragt, okay, wer bin ich eigentlich ohne Job? Ich komme aus einer Welt, wo ich seit ich 25 bin, 70 Stunden die Woche gearbeitet habe. Und dann auf einmal zu sagen, okay, wer bin ich als Sandra? Und das zu reflektieren. Also ich denke schon, dass der Mut dazu gehört.
Mhm, ganz sicher.
Keine Angst vor Veränderung zu haben. Mhm. Ja, und das Gefühl wirklich zu haben, das Leben selbst bestimmen zu können. Mhm. So, dass man selbst glücklich wird, weil das Leben ist sonst zu kurz dafür.
Ja, ja, absolut.
Und auch quer zu denken. Ich habe mir unterschiedlichste Sachen schon überlegt, die ich nicht machen könnte. Bin aber dann doch zum Schluss gekommen, dass es das, was ich vorher beschrieben habe, dass es das ist, was mich glücklich macht. Mhm. Ja.
Mhm. Also, ich denke, dass es ja auch so ist, und ich meine, sie ist Wahnsinn, sehr erfolgreich, dass man hier ausgestattet ist mit Fähigkeiten, mit Talenten, und wenn man die einsetzt, ist es ja, wie soll ich sagen, ist man erfolgreich, weil man hat halt das mitgegeben. Da werden sich andere schwer tun, das zu erreichen. Also wenn es gelingt, die eigenen Fähigkeiten und Talente auch zu leben, einzusetzen, auch beruflich, wird das immer sich gut anfühlen, oder?
Ja, fühlt sich gut an, aber auch die Entwicklung dieser Fähigkeiten oder auch die Anreicherung um weitere. Das, was für mich auch einschneidend war und was dazu geführt hat, wie ich heute arbeite, Ich habe erwähnt, dass ich in der Restrukturierung war. Und wenn man in Unternehmen kommt, die kurz vor dem Konkurs stehen oder in der Insolvenz sind, dann sieht man in sehr, sehr vielen Fällen ähnliche Managertypen. Und zwar, also es gibt Ausnahmen, aber oft sind es Management-Teams, wo der Chef quasi Ja-Sager um sich hatte.
Ja.
Und damit hat man irrsinnig leicht blinde Flecken.
Mhm.
Das heißt, ich habe immer versucht, Teams so aufzustellen, dass ich möglichst verschiedene Blickwinkel hatte und Leute, die mir widersprechen und andere Sichtweisen einbringen. Und dadurch entwickelt man sich extrem weiter. Das heißt, wenn ich heute rückblickend sage, warum bin ich da, wo ich bin, das liegt nicht nur an mir, das liegt an den Menschen rund um mich auch sehr viel. Und der Punkt, dass ich eben genau versucht habe, mich darüber weiterzuentwickeln. Ich werde nie alle Fähigkeiten haben. Ich bin ja kein Wunderwutzi. Ja. Gibt Sachen, wo ich gut bin und Sachen, wo andere besser sind. Und so versuche ich, die Teams auch zusammenzusetzen.
Es wird spannend, welches neue Team sie begleiten wird, wohin sie ihre Reise führen wird. Ich denke, mit diesem Mut, mit dieser Entscheidungsfreudigkeit ausgestattet, braucht man sich keine Sorgen um sie machen. Wir nehmen mit, auch als Anregung, wirklich sich diese Pause zu gönnen, womöglich den Gedanken zu haben, sich nicht nur selbst über die Arbeit zu definieren, wenn ich das richtig so erfasst habe. Damit wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Wer weiß, in welchem Zug wir uns wiedersehen. Vielen Dank fürs Kommen. Alles Gute. Ciao, ciao.
Danke sehr.